Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 1. Februar 2023, neuer Monat, neues Glück. Solltet ihr hier zwischendurch Hunde bellen hören, aber nur entfernt, bitte sorgt euch nicht. Es hat alles seinen Sinn und alles seine Gründe. Andreas, und was du mir heute über den See erzählen wirst oder uns, da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Das kann man nämlich nur erahnen, weil wir aufgrund des Hundes die Jalousie runtergezogen haben und wir sitzen hier bei künstlichem Licht. Also wir wissen einfach, dass die Tiere im Wald, im Urwald wirklich auch über ziemlich starken Hunger leiden. Und jetzt kommen sie natürlich auch alle in die Richtung derjenigen Gebiete, wo Menschen wohnen oder auch andere Tiere sind. Naja, und so haben wir einen Haufen Füchse hier, die rumkreuzen hier über unser Grundstück und unser Hund läuft hier natürlich amok. Und aus diesem Grunde mussten wir jetzt zumachen. Und das haben wir jetzt gemacht. Aber ich weiß, ich habe nämlich gerade rausgesehen, der See changiert sehr wohl. Und zwar sehr nett, sehr schön, und zwar in Silber. Wir haben eine leichte Wolkendecke drauf, erwarten aber sonnige Tage. -7 Grad, also ein richtig knackiger Winter. Wir haben Schnee draußen und es schneit auch immer noch ein bisschen. Und die Temperatur geht bis auf -25 Grad in den nächsten 2 Tagen hoch, bei blauem Himmel und ganz viel Sonnenschein. Also eigentlich wunderbar und ein für kanadische Verhältnisse in dieser Gegend noch recht normaler Winter.
Temperatur geht hoch auf -25?
Ja, in den Minusbereich hoch.
Ach so. Geht es da nicht auch runter?
Es geht runter bis auf -5.
Ja, ihr merkt, wir sind heute sehr lustig drauf, weil wir mit dem Hund und den Füchsen einiges hinter uns haben. Aber wir wollen uns natürlich auf die Themen des Tages konzentrieren. Und da ist klar, dass als allererstes Wichtigste kommt, dass die Klimakleber in Urlaub fahren. Also eigentlich hätten 2 Mitglieder der letzten Generation, die sich im September noch mitten im Beruf Berufsverkehr bei Stuttgart schön auf der B19 festgeklebt haben, Transparente ausgerollt hatten, auf denen stand Öl sparen statt bohren, und dass diese Leute, die eigentlich wegen Nötigung vor Gericht hätten antreten sollen im November, dass die mit dem Flieger nach Bali in Urlaub geflogen sind, die selbsternannten Weltretter. Andreas, und in einem Artikel von Tichy wird rhetorisch, und zwar nicht nur rhetorisch, gefragt, wann werden die Kleber eigentlich zur Rechenschaft gezogen für die angerichteten Schäden und die Kosten von Polizeieinsätzen? Mal abgesehen davon, dass ja so eine Flugreise nicht wirklich ins Konzept passt.
Naja, also man merkt es sehr wohl, diese ganze Klimaorganisation könnte man auch beschreiben als Stumpf ist Trumpf. So einfach ist das Ganze. Das bedeutet also, man setzt sich damit ganz stark auseinander, auf gar keinen Fall irgendwelche Öle, irgendwelche Energien zu verbrauchen, die nicht dringend sein müssen, und verbraucht dann eben halt gnadenlos diese Dinge, diese Ressourcen. Und dann wird argumentiert, das war ja privat. Also ich meine, auf so eine Idee muss man erst mal kommen, auf welchem intellektuellen Niveau das Ganze natürlich jetzt absinkt oder es natürlich auch offenbart. Das macht es hier mehr als deutlich. Gut, zu den Schäden. Es sind gigantische Schäden, aber es gibt natürlich auch gigantische NGOs, die dahinter stehen mit sehr viel Geld, die mit Millionen im Prinzip diese Anschläge gegen die Menschen mehr oder weniger und auch gegen die Tiere und auch gegen die tatsächliche Natur mehr oder weniger finanzieren. Aus diesem Grunde wird genügend Kapital sogar theoretisch da sein, zumindest Anwälte zu beauftragen, teure, die diese Klimagören, nenne ich sie mal einfach, dann freisprechen.
Ja, hier sagt Tichy am Ende seines Artikels, wir nehmen mal an, dass das Pärchen dort den Flughafen nicht mit einer Kleberaktion blockiert oder doch mit dem Gummiboot zurückrudert, wenn nicht gerade Deutschlands vielfliegende Außenministerin mal kurz mit der Flugbereitschaft der Bundesregierung in Bali vorbeischaut und die beiden mitnimmt. Schließlich hat man ja noch Großes vor. Deutschland mit seinem Anteil von 2% CO2-Ausstoß muss die Welt retten und da muss man vor Ort sein. Andreas, eigentlich wäre es doch jetzt eine schöne Sache gewesen, wenn sich ein paar Hofmedienberichterstatter an den Flughafen stellen würden, wo die beiden wieder ankommen und eine richtig schöne Story machen.
Nein, die Hofmedien, die werden natürlich auch durchflutet mit diesem Gedankengut dieser sogenannten Klimakleber und so weiter. Das merkt man ja sehr deutlich an den Überschriften und so weiter. Aber wir haben neben den Hofmedien auch noch die Medien. Und dazu gehört natürlich auch Tichys Einblick. Das sind ja die eigentlichen Medien, die nämlich ihren journalistischen Auftrag gerecht werden. Dazu gehören wir auch, wie ich denke. Und aus diesem Grunde ist das natürlich auch eine gute Entwicklung, weil diese witzigen Widersprüche, die sind ja auch witzig dann dargestellt im Prinzip, auch wenn das Thema dahinter eigentlich ernst ist, zeigt natürlich deutlich, auf welchem Niveau mehr oder weniger die Hofmedien oder die Mainstream-Medien abgerutscht sind und eigentlich auch gar nicht mehr hochkommen können.
Das ist jetzt hier alles eher lustig, kann man mal sagen, was diese ganze Klimaaktion, das Thema angeht. Aber wenn wir uns betrachten, dass viele Unternehmen in Deutschland bereits pleite sind oder gerade dabei sind, in die Insolvenz zu stürzen, weil sie die riesigen Energiekosten nicht mehr tragen können, extremste Auflagen bekommen haben, die sie gar nicht einhalten können, viele Menschen ihre Häuser nicht mehr zu Ende bauen können, weil so viele Anforderungen jetzt, was den Klimawandel angeht, erfordert werden, dann ist das alles nicht mehr so witzig. Wenn wir sehen, Kohle wird eingestellt, Kernkraft wird eingestellt und es gibt wenig wirkliche Alternativen, Windräder sind es nicht, weil wir wissen, die sind genauso umweltfeindlich durch viele Punkte. Andreas, dann kann man ja wirklich sagen, dass nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird durch dieses eine Thema. Die Welt geht unter durch den menschengemachten Klimawandel.
Ja, und wenn man wirklich ernstzunehmende Wissenschaftler hört und nicht diejenigen, die dafür bezahlt werden, dass sie genau zu diesem Ergebnis kommen, nämlich den Beweis des menschlichen, menschengemachten Klimawandels mehr oder weniger zu propagieren, dann werden wir natürlich feststellen, dass da viel mehr Fragen als Antworten sind und eigentlich alle Antworten, die daraus resultieren, eher gegen eine relevante menschengemachte Klimaerwärmung sprechen, ganz deutlich. Und wenn man sich dann eben halt die absurden Geschichten anguckt, du hast gerade Windräder genannt, wenn wir wissen, dass zum Beispiel viele Windräder, die großen Flügel, die dort sind, dass die mit Balsaholz von innen sind. Balsaholz ist ein Tropenholz und da werden Kubikmeter und Tonnen von Balsaholz und Balsaholz ist ein sehr leichtes Holz. Viele Jugendliche von damals oder meine Generation kennt das noch aus dem Modellbau, da haben wir alle mit Balsaholz unsere Flugmodelle gebaut und so weiter. Wozu führt das Ganze, was ich gerade sage? Auch wenn man versucht, da alternative Verbundstoffe mittlerweile reinzubringen, das Ding ist nie Thema geworden. Es werden mehr oder weniger Tropenwälder abgeholzt. Abgeholzt, nochmal, quadratkilometerweise, hunderte von Quadratkilometer, um das Balsaholz zu ernten, um Windkraftanlagen zu bauen, die man dann mit Kunststoff überzieht, diese Balsaholzmaterialien, und die dann im Prinzip eine dramatische Umweltschädigung mit sich bringen. Auch darüber wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen.
Heute haben wir Balsaholz thematisiert. Das wird künftig bei vielen Menschen Thema der Untersuchungen sein. Wir wissen, dass auch viele Unternehmen mit diesen CO2-Zertifikaten konfrontiert werden. Und da gibt es auch aktuelle Meldungen. Beispielsweise hat sich die Drogeriemarktkette Rossmann jetzt dagegen gestellt, gegen die Klimaneutralwerbung. Und zwar soll nach einem Bericht von Zeit und vom britischen Guardian aus der vergangenen Woche über fragwürdige CO2-Zertifikate, mit denen eben die Unternehmen ihre Emissionen kompensieren können, mehrere Firmen eine Überprüfung angekündigt haben. Zum Beispiel der Chef der Drogeriemarktkette Rossmann. Raoul Rossmann selber hat gegenüber der Zeit gesagt, seine Firma werde die CO2-Emissionen ihrer Eigenmarken künftig nicht mehr kompensieren und diese als klimaneutral bewerben. Wörtlich hat er gesagt, wir denken schon länger darüber nach, diese Label auf unseren Produkten wieder einzustellen und das werden wir auch tun nun. Die klimaneutralen Labels stünden seit Monaten in der Kritik und wörtlich sagt Herr Rossmann Junior, Bislang war meine Haltung, solange die Klimaschutzprojekte dahinter nicht in Frage stehen, kann man mit der Kritik an den Labels auch umgehen. Aber jetzt frage ich mich, welcher Kunde nimmt das noch als Mehrwert wahr? Und was ist der Hintergrund? Also Zeit und Guardian hatten berichtet, dass erhebliche Teile dieser CO2-Zertifikate offenbar wertlos sind. Zum Beispiel der italienische Kaffeehersteller Lavazza hat gegenüber der Zeit erklärt, er sei ernsthaft beunruhigt über die Ergebnisse der Recherche und man habe sofort alle betroffenen Abteilungen eingebunden, um die Vorwürfe zu prüfen. Übrigens auch der Softwarekonzern SAP hat mitgeteilt, sein Portfolio zu überprüfen. Volkswagen hatte erklärt gegenüber der Zeit, der Konzern sei selbst abhängig von den am Markt etablierten Standards und darauf angewiesen, dass diese kritisch betrachtet werden. Andreas, und die Kritik, die richtet sich eben vor allem auf die sogenannten Waldzertifikate.
Naja, das ist schon wirklich sehr spannend und auch selbsterklärend. Also diese Kompensationsprojekte, die bestehende Wälder schützen sollen, die berechnen ja laut diesem Bericht ihre Klimawirkung zum Beispiel auf Basis einer angenommenen Annahme, also einer spekulativen Annahme. Wie viel Wald würde zerstört werden, wenn man ihn nicht schützen würde? Das ist die entscheidende Frage. Und weltweit erstellen Projekte CO2-Zertifikate, die jetzt darüber spekulieren, wie viele Emissionen durch den Schutz, also nicht die Abholzung eines Waldes, dann eingespart werden. Firmen kaufen diese dann über Vermittler, also quasi ein Big Business, um damit die eigenen CO2-Emissionen ausgleichen und sich als klimaneutral dann selbst darstellen zu können. Das ist natürlich absurd, weil die Emissionen sind natürlich genau dieselben wie früher, bloß wenn man irgendwo Geld bezahlt, dann sind keine weniger Emissionen, sondern man stellt sich nur rechnerisch klimaneutral dar. Es ist absurd, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn. Laut den Recherchen wurde bei vielen Zertifikaten dann allerdings in erheblichem Ausmaß noch zusätzlich manipuliert. Diverse Projekte zum Schutz von Wäldern sollen viel weniger Emissionen einsparen als angegeben, also was die Zertifikate quasi dann wertlos macht.
Ja, und da zeigt sich ja schon wieder, was das für ein Riesenmarkt, ein Geldmarkt wird, wo man sich die Taschen voll machen möchte, egal ob es passt oder nicht, hat ja auch eigentlich ist es vergleichbar mit dem, was wir gerade bei diesem Klimakleberpärchen erleben. Wasser predigen, Wein trinken.
Es ist alles das Gleiche. Es geht keinen Millimeter um den sogenannten menschengemachten Klimawandel, ob es ihn nun gibt oder nicht. Das ist jetzt gar nicht die entscheidende Frage. Alles, was gerade gemacht wird, hat damit nichts zu tun, dass dem entgegengewirkt werden soll, sondern es geht weiter um die Umverteilung des Vermögens im Prinzip von fleißig nach reich. Ganz normal, das System wird hintenrum abgesichert.
Ihr reden, Herr Popp. Ich weiß, seit Jahren. Ja, das ist hier ein Beitrag gewesen von NTV. Da wird zum Schluss das Bundeswirtschaftsministerium noch genannt, das dazu befragt wurde, also das Ministerium von Herrn Habeck. Und das kritisierte gegenüber der Zeit mit folgenden Worten dieses ganze Modell: Waldschutzzertifikate sind grundsätzlich klimapolitisch fraglich. Es seien bei der freiwilligen Kompensation robuste Regeln nötig.
Ja, ganz deutliche Aussagen. Und wenn das sogar vom Klimaschutzministerium kommt, dann sollte man es vielleicht einfach mal ernst nehmen und vor allem irgendwann mal in die gesamte große Diskussion eingehen. Aber davon sind wir noch ein bisschen weg.
Norbert Hering, der ja auch fürs Handelsblatt schreibt, der hat auf seiner Webseite einen Artikel veröffentlicht zu diesem Thema. Überschrift: individuelle CO2-Budgets als Herrschaftsinstrument. Und hier nennt er den Wissenschaftler zum Beispiel Hans-Joachim Schellenhuber, der ja Chef des Potsdam-Instituts ist, sogar Gründer, für Klimafolgenforschung immer ansprechbar ist. Wenn es nach dem geht, sagt er, dann entspreche es einem fundamentalen Gerechtigkeitsprinzip, jedem Menschen bis Mitte des Jahrhunderts rund 3 Tonnen CO2-Emissionen jährlich zur Verfügung zu stellen. Das ist weniger als ein Drittel dessen, was Deutsche derzeit im Durchschnitt durch ihren Konsum jährlich verursachen, aber deutlich mehr, wie beispielsweise Schwarzafrikaner im Durchschnitt freisetzen. Andreas, das ist also das neue Modell, das praktisch jedem Menschen eine gewisse Menge zugestanden wird, die er nicht überschreiten wird. Andernfalls könnte dann eventuell auch dieses Sozialpunkteprogramm greifen.
Genau, darum geht es letztendlich, dass man die Menschen schon mal dafür sensibilisiert. Es geht überhaupt nicht um die Umwelt. Das können wir ja nun mittlerweile eindeutig feststellen, sondern es geht darum, die Freiheit der Menschen einzuschränken und das Vermögen der ganz Reichen oben abzusichern. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir große Konzerne haben, die über so viel Vermögen verfügen, dass sie sich ihre Produkte, die sie gerade herstellen, zum Beispiel als Hobby gewissermaßen leisten können, die also nicht davon leben müssen, sondern ihr Vermögen machen durch ihre Kapitalien an sich und nebenbei dann noch in irgendeiner Form vielleicht ein Pseudoprodukt haben. Irgendwann hat mal einer gesagt vom VW-Konzern, wenn VW nicht so viel Geld hätte, könnten sie sich das Hobby Autobauen gar nicht mehr leisten. Also das ist ganz wichtig. Aber was ist mit dem Unternehmer? Ich rede nicht von Konzernen, die vorgeben, Unternehmen zu sein, sondern echte Unternehmer, Mittelstand, die sich mit ihren Unternehmen identifizieren, die sehr genau auf ihre Kosten achten müssen. Und wenn die dann mit solchen hohen Grundauflagen, Klimaschutz oder was auch immer, belegt werden, die Grundkosten, dann verlieren sie natürlich noch mehr den Wettbewerbsanteil. Also hier wird der freie Markt mehr oder weniger auseinandergenommen. Die Reichen sichern sich ab, schließen die Türen hinter sich zu und lassen die kleinen, echten Unternehmer mehr oder weniger untergehen. All das steht dahinter, bis runter zum einfachen Bürger, der dabei natürlich als Letztes auf der Strecke bleibt.
Norbert Hering gehört zu den Journalisten, die seit vielen Jahren den Finger in die Wunde legen, der auch einen schmalen Grat nur hat, auf dem er sich bewegen kann, zwischen bisschen Mainstream noch und aber doch mutigen Gedanken durch Forschung, durch Recherche, die zu äußern oft nicht ganz ungefährlich sind. Andreas, und du wirst bei unserem Kongress, bei unserem Online-Kongress im März, wirst du mit Norbert Hering sprechen. Ich freue mich riesig darauf, dass wir eben so einen kritischen Denker dabei haben. Ja, und also ich meine, entschuldigen, wir haben viele kritische Denker dabei, aber eben einen, der doch auch seinen Fuß noch im Mainstream halten kann.
Ja, der Spagat, der gelingt ihm noch, und ich hoffe, es wird auch weiter so bleiben, denn man kommt gegen ihn nicht wirklich gut an. Er ist ein Sympathieträger. Er ist vor allem einer, der ein eher linkes Gedankengut immer verfolgt hatte. Deshalb wird es schwierig, ihn rauszumerzen, so wie man es mit der Frau Wagenknecht gemacht hat, die ja plötzlich dann von der Linken zur Rechten gemacht wurde, bloß weil sie immer noch vernünftig gedacht hatte. Das war dann irgendwann das Problem. Im Vorgespräch mit Norbert Hering habe ich festgestellt, dass er sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und auch sein Rückgrat behält. Und ich bin ganz sicher, dass er sehr klare Texte dann auch rauslässt, wenn ich ihn dann auf Herz und Nieren dann im Rahmen eines Gespräches dann sprechen darf.
Prüfen darf. Also, hier schreibt Hering, dass Schellenhuber, der ja auch schon beim Weltwirtschaftsforum vortragen durfte, dass er selber vor einigen Monaten einen Vorschlag für persönliche CO2-Kontingente veröffentlicht hatte. Und beim Jahrestreffen in Davos in diesem Januar hat der Chef des chinesischen Alibaba-Konzerns, der frühere Goldman Sachs-Banker J. Michael Evans, verkündet, sein Konzern, der so etwas wie eine Kombination aus Google, Facebook und Amazon ist, arbeite an einer Technologie, die es Konsumenten erlaube, ihren CO2-Fußabdruck zu messen. Mit den Fragen zum Beispiel, wohin reisen Sie? Wie reisen Sie? Was essen Sie? Was konsumieren Sie auf der Plattform?
Ist interessant. Und wenn man dann eben halt das Weltwirtschaftsforum sieht, jetzt wo im Januar darüber gesprochen wird, über das Treffen, da sind ja schon die vielen tausend Privatjets, die dort gelandet sind. Damit ist natürlich für Jahre für die Insassen der CO2-Fußabdruck schon überzogen worden. Und ab dem Moment müssten sie eigentlich das Atmen noch mit zusätzlich einstellen. Also irgendwann kriegt das Ganze natürlich auch so kuriose Situationen, dass die größten Säufer quasi mehr oder weniger Abstinenz predigen und sagen, ihr dürft nur noch Wasser trinken.
Und also, es sind 3 Tonnen, die jedem zugestanden werden sollten. Es heißt, der weltweite Durchschnitt liege bei 6 Tonnen. In Deutschland liege der Durchschnitt bei 11 Tonnen. Die reichsten 10% in Deutschland kämen auf mehr als 30 Tonnen. Und Hering schreibt hier weiter, dass diejenigen, die ein Vermögen von mindestens einer knappen 1 Million Euro haben, im Schnitt mehr als 100 Tonnen pro Jahr verursachten. Und die 800.000 reichsten Menschen der ganzen Welt kämen sogar auf mehr als 2.300 Tonnen. Und er sagt, dann wird es richtig interessant. Die Emissionen der reichsten Menschen sind in den vergangenen Jahren sogar deutlich gestiegen. Sie haben sich seit 1990 fast verdoppelt. Dagegen gab es in der weltweiten Mittelschicht einen Rückgang. Das ist das Ergebnis einer Studie. Und das dürfte daran liegen, dass die Superreichen noch viel reicher geworden sind.
Ja, wer hätte das gedacht? Ganz klare Linie. Eine ultrakleine Gruppe verreicht, eine Riesenmasse verarmt und die Leistungsträger, die das bisher alles finanziert haben. Das war der Mittelstand, der nämlich zwischen den Armen und den Reichen gestanden hat und musste mit seiner Arbeitskraft und mit seiner Mehrwert schaffen, mehr oder weniger die reichen Zinserträge und Spekulationsgewinne erwirtschaften und über Sozialsysteme die Armen mehr oder weniger durchziehen. Das ist das Hauptproblem, was wir gerade derzeit haben. Also die individuelle CO2-Zuteilung müsste jetzt als absurde Folgerung erst einmal dargelegt werden. Und hier setzt der Schellenhuber, heißt er, an, mit seinem fundamentalen Gerechtigkeitsprinzip, was er dann darstellt. Um das nachzuvollziehen, sollte man einen Unterschied beachten, den Schellenhuber dann selbst in gespielter oder auch echter Naivität ignoriert. Sprechen wir zum Beispiel von einem moralischen Beurteilungsmaßstab für Zustände oder Maßnahmen oder sprechen wir von einer Politikempfehlung für die reelle Welt, also die reale Welt da draußen? Und als Beurteilungsmaßstab kann man Schellenhubers These natürlich akzeptieren. Jedem Erdenbürger dann sollte ein gleicher Anteil der noch für klimaverträglich erachteten menschengemachten Treibhausgasemissionen zustehen, das steht da natürlich immer hinter. Man könnte auch mit guten Argumenten zu anderen Ergebnissen kommen, aber diese These ist zumindest diskussionswürdig und natürlich politisch überhaupt nicht erwünscht.
Ja, und Norbert Hering untersucht das Ganze wirklich spannend weiter. Wir wollen euch da noch ganz kurz mit reinnehmen, denn Schellenhuber und auch Journalisten, ARD-Journalisten von Panorama und dem Bayerischen Rundfunk, die springen da direkt zu einer komplexen Politikempfehlung, schreibt Hering, als ob diese zwangsläufig und als einzige daraus resultieren würde. Er schlägt vor, dass jeder auf der Erde eben das Kontingent von 3000 Tonnen im Jahr zugeteilt bekommt und diese persönlichen Emissionsrechte dann handelbar werden. Das heißt, die Superreichen müssten für ihren hohen Konsum zusätzliche Emissionsrechte kaufen von den Armen, die so ihr Einkommen aufbessern könnten. Andreas, das ist doch eine wunderbare Idee für die Welt.
Ja, es ist interessant, was man marketingmäßig empfindet, oder erfindet vielmehr, um damit mehr oder weniger den Reichtum nach oben nochmal zu sichern. Denn wir dürfen nicht vergessen, nochmal, wenn einer Milliardär ist und nur sehr schlechte Zinsen bekommt, dann hat er ungefähr einen Zinsertrag pro Tag von 130.000 Euro nach steuern. Dann ist die Milliarde aber immer noch da. Jeden Tag 130.000. Und das im Prinzip bei einer lächerlichen Milliarde. Nun gibt es einige, die haben aber ganz viele von den Milliarden. Und damit ist es natürlich wirklich schwierig, dann davon auszugehen, dass es dann irgendwann teuer für die Reichen wird. Das heißt, der ultra explodierende Reichtum würde etwas weniger schnell explodieren, aber immer noch explodieren als vorher. Also Hering sagt, das klingt natürlich sehr schön, jedenfalls wenn man bereit ist, aus Solidarität mit den Armen der Welt seinen Konsum auf weniger als ein Drittel herunterzufahren. Das ist ja das Bild, was vermittelt werden soll. Aber es ist so unrealistisch, wie es nur sein kann. Das analysiert Hering hier völlig klar und auch absolut sauber. Warum sollten die Reicheren dieser Welt und die reicheren Länder dieser Welt plötzlich einer massiven Umverteilung zustimmen, nur weil die vorhandene eklatante Einkommensungleichheit nun zusätzlich auch in CO2-Äquivalenten gemessen wird? Das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Aber es handelt sich ja auch gar nicht um eine Riesenumverteilung. Denn es sind solche gigantischen Summen im Spiel, dass sie alle darüber lachen können. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Also wir sprechen hier von einer Welt, in der sich die Superreichen natürlich von ihren Alliierten in den Regierungen und Parlamenten Ausnahmen vom CO2-Handel, ausgerechnet zum Beispiel für die Megajachten und Privatjets, ja gewähren lassen haben. Also das ist ja schon seit langem so. Das hat damals schon Franz Josef Strauß gemacht, als man dann die Kerosinsteuern erhöht hatte, Benzinsteuern und so weiter. Da waren dann die privaten Flugzeuge von ausgenommen, weil er damals auch Flieger war. Auch diese Nummer ist nicht ganz neu.
Ja, das war mal ein kurzer Ausflug in dieses CO2-Klimaemissionspapier-Thema, das uns noch lange beschäftigen soll, wenn es nach den Herrschaften geht. Aber wie wir an den Beispielen der genannten Unternehmen vorhin sehen, Rossmann und VW und so weiter, die ja auf eine bestimmte Weise davon auch betroffen werden, wie wir alle betroffen werden sollen, kann es auch sein, dass das Ding früher nach oben fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, als manche sich das jetzt wünschen, die da so sehr auf diese Pferde setzen. Und vielleicht noch eine Meldung, da gehen wir nur ganz kurz rein. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlicht. Das sind nämlich neue Pläne aus Menschensinn erdacht, wie wir hier dieser ganzen schrecklichen CO2-Situation auf der Erde, die uns ja bald alle untergehen lassen wird, entkommen können, nämlich, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Andreas, durch Astroengineering. Astroengineering, das ist die Überschrift hier bei Redaktionsnetzwerk Deutschland, wie wir die Erde vor der Sonne retten können. Andreas, wir können die Erde vor der Sonne retten. Der Schöpfer, der alles sorgfältig geordnet hat, den brauchen wir jetzt gerade nicht, weil wir sind hier wirklich ganz toll auf der Erde. Und wir haben zwar die Erde eh schon in Schutt und Asche gelegt. Aber jetzt werden wir die Erde nicht vor uns selbst, sondern vor der Sonne retten.
Also ich habe es nicht gelesen und ich weiß auch nicht, inwieweit Sie dann über ein Astroengineering das machen wollen. Also das ist für mich jetzt noch eine völlig neue Situation. Allerdings ist es so, wenn ich das hier mal gerade so sehe auf deinen Bildschirm, dass es dann auch darum geht, dass man festgestellt hat, dass die Sonne sich immer mehr ausdehnt. Also darüber habe ich übrigens schon in den 80er Jahren sogar habe ich schon Aufsätze drüber geschrieben. In den 80er Jahren, vielleicht erkläre ich das mal mit meinen Worten. Die Sonne ist so aufgebaut, dass sie erst einmal sehr groß ist. Sie hat einen Durchmesser von ungefähr 1,4 Millionen Kilometer. Sie besteht aus einer gewissen Masse. Die Masse sind auch ganz viele Gase und sonstige materiellen Stoffe. In der Mitte dieser Sonne befindet sich eine Art Reaktor. Und das bedeutet, dass der Druck der Masse von außen so stark auf den Mittelpunkt der Sonne quasi drückt, dass dort eine Art Fusionsreaktor stattfindet. Ich bitte jetzt alle Physiker um Nachsicht, wenn ich es versuche, so einfach wie möglich zu erklären. Das heißt, die einzelnen Atome werden dabei kaputt gemacht. Protone und die entsprechenden Elektronen, das sind also quasi auch so kleine mechanistische Systeme, wie zum Beispiel der Mond um die Erde kreist, kreist zum Beispiel ein Elektron eben halt um das Proton. So muss man sich das vorstellen. Und das Ganze in einem geschlossenen System. Und wenn das kaputt gemacht wird, dann wuseln die Elektronen und die Protonen mehr oder weniger alle so durcheinander. Man nennt das dann Plasma. Und dieses Plasma strömt nach außen. Das bedeutet, dass dieser Druck von außen nach innen den Fusionsreaktor immer mehr in Kraft hält, in Gang hält. Wenn aber dieser Reaktor in der Mitte immer mehr Material von außen dabei verbraucht, dann wird irgendwann nicht mehr genügend Material da sein, um diesen Druck auf den Sonnenkern aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, dass dann dieser Druck von innen größer wird und damit im Prinzip die Sonne sich dann quasi aufbläht. Die wird immer größer in ihrem Umfang. Und das ist das, was man jetzt als neue RND-Weisheit gefunden hat. Das ist also gängige Physik aus der Astronomie.
Ja, und dieser Prozess, dass die Sonne immer heißer wird und sich in etwa 5 Milliarden Jahren ausdehnen wird. Ja, ja. Kannst du mir mal erklären, was die da heute rumfummeln?
Also 5 Milliarden Jahre, das ist so die Dimension, von der man ausgeht. Wir haben ungefähr die Hälfte der Zeit der Erde gewissermaßen hinter uns, so wird es astronomisch bewertet. Und es sind noch weitere 5 Milliarden, bevor es dann so heiß wird, beziehungsweise die Erde quasi mit in die Sonne reingerät, weil die Sonne so groß wird, dass sie quasi bis zur Erde sich ausgedehnt hat. Die ist ja nur 8 Lichtminuten entfernt. Das Licht bewegt sich mit ungefähr 300.000 Kilometern oder 400.000 Kilometern pro Sekunde. Und das ist also relativ nah. Oder in Kilometern sind das ungefähr 155 Millionen Kilometer Durchschnitt. Also das ist ganz wichtig, dass man diese Dinge eben halt so in der Astronomie kennt, hat aber mit dem täglichen Leben zurzeit überhaupt nichts zu tun.
Ja, und spannend ist, wie das hier, also wie die Wissenschaftler jetzt diese Gefahr abwenden wollen, diese riesengroße Gefahr. Hier heißt es, ich weiß, du winkst ab, ich will es trotzdem kurz vorlesen, damit vielleicht der Wahnsinn deutlich wird. Soll menschliches Leben darüber hinaus fortbestehen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss die Menschheit einen neuen Planeten besiedeln, den Mars zum Beispiel, oder aber wir bleiben auf der Erde und diese muss sich mit uns von der Sonne fortbewegen. Was nach einer Science-Fiction-Fantasie klingt, haben Forscher längst als Szenario durchgerechnet. 2004 gab es eine Simulation dazu, trägt den Titel Astroengineering oder wie wir die Erde in nur 1 Milliarde Jahren retten können. Ich könnte mich wegschmeißen. Und darin wird beschrieben, wie die Erde tatsächlich dazu gebracht werden könnte, ihre heutige Umlaufbahn zu verlassen. So könnte ein physikalischer Effekt genutzt werden, der immer dann auftritt, wenn zwei Himmelskörper dicht aneinander vorbeifliegen. Dabei findet ein Energieaustausch statt, der stark genug sein kann, um die Flugbahn zu beeinflussen. Man spricht hier auch vom Swing-by-Effekt.
Ja, also für mich ist das einfach eine ganz normale Ablenkungspropaganda, um von den eigentlichen Problemen zu lösen. Allein diese anthropozentrische Hybris zu sagen, also diese Überheblichkeit zu sagen, dass es in 5 Milliarden Jahren den Menschen noch gibt, also alleine, das ist schon eine relativ kritische Geschichte. Aber das zeigt im Prinzip, von Demut sind wir ganz weit weg hin zur völligen absurden Überheblichkeit und ich sage auch mal dieser Überzüchtung des Verstandes, die solche Dinge ja ausrechnen zu rechnen in der Lage sind, egal wie unsinnig sie sind. Also ein völlig unsinniges Thema, wo man wirklich nur noch die Hand vor den Kopf schlagen kann und kann sagen, das gibt's doch alles gar nicht, dass es irgendjemanden gibt. Es gibt ja wissenschaftliche Journalisten, die das auch nur ganz grob überschlagen könnten und sagen, was für ein Unsinn, sowas schreibe ich nicht.
Ich werde den Beitrag mal Christopher Vasey schicken, weil Christopher Vasey, der ist ja auch bei unserem Kongress dabei und wird einen Vortrag halten über die Verstandesherrschaft, also welche Blüten da so treiben aus dem rein irdisch-materiellen Denken und Forschen der Menschen, die es versäumt haben, das Innere, also den Geist, die Inspiration, die übrigens auch ja, geniales manchmal zur Folge hat, zu nutzen. Andreas, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür.
Definitiv ist es das beste Beispiel, aber wir wundern uns mittlerweile über gar nichts mehr. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, sie können das ewige Leben haben, indem sie sich da irgendein Zeug nach ihrem Tode in die Gefäße, in die Adern einspritzen lassen, weil sie glauben, irgendwann ist man so weit und kann sie dann wiederbeleben. Daran erkennt man im Prinzip, wie verdummt die Menschheit mittlerweile ist.
Ja, auch die ganze Chip-Implantiererei, die hier so angeboten wird, dass das menschliche Gehirn direkt mit dem Computer vernetzt wird und der Computer dann auch irgendwann weiß, was wir denken und vielleicht schon vorher reagieren kann, um das zu steuern, in welche Richtung auch immer. Das sind die Blüten, die jetzt hier gerade treiben. Und wir schauen uns das hier an. Wir weisen auf die Gefahren hin. Je mehr wir dieses Digitale unterstützen, umso schneller kann es gehen. Gut ist es, wenn man sich an gewissen Stellen einfach verweigert, eben auch gerade was die bargeldlose Zahlung angeht. Die guten Nachrichten sind ja, dass solche Buden wieder von manchen Lebensmitteldiscountern jetzt eingerichtet, nämlich die personallose, bargeldlose Einkaufsmöglichkeit geschaffen werden. Das sind ja dann so viereckige Kartons, die da irgendwo in die Landschaft gestellt werden. Man nennt die liebevoll Tante-Emma-Laden, aber das hat natürlich mit Tante-Emma nichts zu tun, weil die ist nicht da. Das ist halt personenlos, das Ganze, dass die Menschen zum Glück erkennen und so einen Laden überhaupt nicht betreten.
Ja, so ist es. Die Menschlichkeit bleibt dabei außen vor. Ich dachte gerade, als du sagtest, Tante-Emma-Laden, wir kennen den ja noch aus unserer Kindheit. Genauso ist es ungefähr, wie wenn ich in eine Kneipe gehe. Wir hatten damals in unserem Ort Benefeld hier, das darf ich einfach mal sagen, es gibt bestimmt einige, die uns hören, und da gab es Bremer Fass und da gab es den Wirt und der hieß Rudi. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen hieß, aber ohne den wäre der Laden nie gelaufen. Da sind wir dann hingegangen als Jugendliche zum Billardspielen und haben Pommes gegessen mit Mayo und unser Bier getrunken. So einfach war die ganze Welt. Es ist menschlich wichtig und es menschelte. Und wenn einem mal nicht gut war, wenn man Probleme hatte oder Liebeskummer, dann waren die Kumpels alle für einen da und haben einen auf die Schulter geklopft. Das ist es und nicht irgendeine Kiste, die nur klein ist.
Liebeskummer. Ach, Andreas, du kanntest mich halt noch damals nicht.
Das stimmt. Damals hatte ich noch Liebeskummer. Heute nicht.
Ich auch nicht. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir mal in ein anderes Thema rein, und zwar das, was alle beschäftigt, das ist der Ukraine-Krieg. Es ist der Westen gegen den Osten, der Osten gegen den Westen, beziehungsweise mit Osten ist in diesem Fall Russland gemeint. Und diese Thematik, die hält alle auf Trab. Viele rüsten sich für einen Krieg, viele denken, es könnte jetzt passieren. Andere sagen, nee, wir sind in Sicherheit. Aber eins ist klar, es gibt politische Korrektheit, die nicht überschritten werden darf. Und sobald du heute nur annähernd vorschlägst, dass vielleicht doch man mal mit Russland sich zusammensetzt an einen Tisch für Friedensverhandlungen, bewegt man sich schon auf dünnem Eis. Das ist jetzt Kroatiens Staatspräsident Milanovic passiert, der schon bekannt ist für kontroverse Äußerungen. Und er hat wieder internationale Kritik auf sich gezogen durch seine jüngste Aussage, dass die Krim nie wieder Teil der Ukraine sein wird. Kiew hat das als inakzeptabel bezeichnet. Das ukrainische Außenministerium hat Herrn Milanovic dafür kritisiert, die territoriale Integrität der Ukraine in Frage gestellt zu haben, und hat drastische Maßnahmen ergriffen. Herr Milanovic als kroatischer Präsident, der befindet sich jetzt auf der ukrainischen Todesliste. Andreas, das sind schon ziemliche Maßnahmen. Also manche Menschen, die da drauf gestanden haben, leben heute schon nicht mehr.
Also wir gehen davon aus, einfach mal, dass die da geschrieben haben, das ist der Express.at, wo wir natürlich jetzt nicht genau wissen, wie die einzelnen Daten da zustande gekommen sind. Aber wenn es denn diese Todesliste gibt, und das spricht ja doch einiges dafür, denn das haben wir schon öfters gehört, dann sind das natürlich auch schon entsprechende, wie soll man das sagen, nicht nur Entwicklungen, sondern auch entsprechende Symboliken, die dahinter stehen, die nun auch wirklich das ganze System der Ukraine natürlich schwer schädigen, denn die werden ja unterstützt. Und wenn es dann eben halt heißt, dass hier mit solchen Methoden gearbeitet wird, erinnert das alles an nicht an Rechtsstaatlichkeit, sondern an Terror.
Ja, es soll auch, wie zum Beispiel der Westen, das Medium der Westen geschrieben hat, eine Todesliste von Herrn Putin geben. Es ist schon richtig, dass man sagt, wir wissen nicht genau, was ist da jetzt Gerücht, was stimmt davon. Aber hier steht dann zum Beispiel auch, dass auch der ukrainische Nee, dass Attentate auf den ukrainischen Präsidenten geplant seien und dass es dort eben auch eine Todesliste geben soll. Und die scheint es eben auch zu geben, von der ukrainischen Seite aus, was eigentlich für mich von beiden Seiten aus zeigt, dass es schon sehr schwer ist, da wirklich über Frieden noch nachzudenken. Also, Milanovic hatte die Aussage über die Krim am Montag gemacht, mit Bezug darauf, dass die internationale Gemeinschaft mit dem Kosovo, den sie Serbien weggenommen habe, einen Präzedenzfall für künftige Gebietsübernahmen selbst geschaffen habe. Er hat wörtlich gesagt, wir haben den Kosovo annektiert, die internationale Gemeinschaft einschließlich uns. Und es wurde Serbien gewaltsam entrissen. Es war keine Annexion, es war eine Entführung. Ein Teil des serbischen Territoriums wurde weggenommen. Und Milanovic betonte, dass er damit nicht den Kosovo in Frage stelle, sondern das ganze Konzept, bei dem man wörtlich glaubt, man könne alles tun, wenn es einem passt, aber wenn die andere Seite es tut, dann ist es ein Verbrechen.
Ja, dem stimme ich also wirklich voll zu. Also wir haben hier die Situation, dass man bei der Entwicklung des Kosovo von einer Sezession spricht, aber im Prinzip gibt es eben halt auch diesen umstrittenen Punkt, dass man sagt, der Westen hat es installiert und Serbien wieder rechtlich entrissen. Das ist eben halt die Aussage zum Beispiel auf der Seite der Serben. Dann haben wir jetzt eben halt die Situation mit der Krim, die angeblich von den Russen, das ist die Aussage des Westens, entrissen wurde. Und die Russen sagen dagegen, es war eine rechtlich saubere Sezession. Und aus diesem Grunde haben wir hier im Prinzip ähnliche Tatbestände. Vielleicht sind sie noch nicht einmal ähnlich, aber sie müssten ergebnisoffen diskutiert werden, um zu fragen, was ist dort wirklich geschehen? Es sind eben halt umstrittene Situationen, aber es gibt dann sowohl beim Kosovo eine ganz klare, ein Maulkorb, dass man darüber nicht reden darf, zumindest nicht kritisch. Und dasselbe gibt es eben halt auch bei der Krim. Das heißt also, wir haben hier mehr oder weniger eine Doppelmoral par excellence, aber darüber reden wir ja sowieso nahezu bei jedem Podcast in irgendwelchen Zusammenhängen.
Ja, vielen Dank. Also die Welt hat zum Beispiel berichtet, ich habe gerade mal nachgeschaut, 2018, dass Ungarn empört sei über eine Todesliste aus Kiew. Also wer sich das Thema näher anschauen möchte, der soll selber ins Netz gehen mit den entsprechenden Worten, seine Recherche beginnen. Und es kommt einiges sowohl über Todesliste von der Ukraine als eben auch aus Russland. Und Elon Musk, ja, der Starlink-Chef soll selbst auf dieser ukrainischen Todesliste gelandet sein, letztes Jahr im Oktober, das hatte Express AT auch berichtet, und zwar, weil er die Finanzierung für das Satelliteninternet Starlink in der Ukraine einstellen wollte. Und er hat also geäußert dazu, dass der Betrieb von Starlink sehr viel Geld kostet. Er habe bislang also im Herbst 20.000 Basisstationen an die Ukraine gespendet. Dieser Betrieb habe 80 Millionen Dollar verschlungen. Bis Ende des Jahres sollen es sogar 100 Millionen Dollar gewesen sein. Und das könne er sich so nicht leisten, hatte Musk gesagt und wollte das deswegen runterbrechen, das ganze Projekt. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen, vor allem für die Betreiber. Und offenbar, so heißt es in dem Artikel, der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, nämlich Musk hatte zuvor auch einen umstrittenen Friedensplan vorgelegt, der von vielen, nicht zuletzt von der Ukraine, als zu Russland freundlich abgetan wurde. Ja, und es heißt hier, die Friedensstifter-Todesliste wurde 2014 eingerichtet. 14 also schon. Die Liste wird unverhohlen von der ukrainischen Regierung, dem Innenministerium, dem Geheimdienst SBU unterstützt, heißt es hier. Ich lese das nur vor. Zur Erinnerung, 2014, dann kommt die ganze Geschichte, wie Russland eben die Krim eingenommen hatte und so weiter. Und diese Friedensstifter-Todesliste sei ein Verzeichnis von Staatsfeinden der Ukraine, die liquidiert werden sollten. Ja, also scheint zu existieren.
Naja, seit 2014 gibt es eben halt den Krieg in der Ukraine. Und da wundert es einen natürlich auch nicht, dass mit solchen Bandagen gearbeitet wird. Es gab ja nun auch noch einen Vorlauf. Aber es ist mittlerweile eine so mittlerweile aus dem Ruder gelaufene Situation. Was hier interessant ist, dass der kroatische Präsident etwas gesagt hat, nämlich was den Ukrainern nicht gefällt. Denn unterm Strich gesehen merken wir in der westlichen Diplomatie schon längst, dass es darauf hinauslaufen muss, wenn man eins und eins zusammenzählt, dass man versucht, einen Waffenstillstand in die Ukraine reinzubekommen, um den Krieg nicht überschwappen zu lassen nach Europa. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das würde natürlich auch eine klare Manifestierung bedeuten, dass die Krim dann weiter russisch bleibt. Also das sind alles schon ziemlich heikle Situationen.
Ja, und die Deutschen liefern Panzer, Kampfjets, sagt Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler. Nein, das werden sie auf keinen Fall tun, hat er aber auch über Panzer gesagt. Also man wird sehen, wie das Ganze weitergeht. Währenddessen schlagen die Wellen immer noch hoch wegen der Kriegserklärung, die Annalena Baerbock geäußert hatte gegenüber Russland. In den USA, eigentlich auf der ganzen Welt, ist darüber inzwischen berichtet worden. Nicht sehr angenehm für Deutschland, was da so alles geäußert wird. Auch Tucker Carlson. Tucker Carlson ist einer der bekanntesten Moderatoren des US-Fernsehens von Fox News. Der hat eine Hauptabendsendung, Tucker Carlson Tonight. Und die gilt als die meistgesehene Hauptabendsendung zur Primetime in den USA. Und Tucker hat sich eben auch geäußert zu dieser Causa Annalena Baerbock und ihr Krieg mit Russland. Und es ist natürlich alles nicht sehr schmeichelhaft. Was hat er gesagt? Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und normalerweise ist er bei Angriffen auf Personen vorsichtiger. Er geht schon auf Regierungen oder Unternehmen oder Haifischkonzerne geht er los, aber bei Personen macht er Ausnahmen. Und jetzt allerdings hat er richtig zugeschlagen. Wörtlich heißt's, die deutsche Außenministerin erwähnte, dass der Dritte Weltkrieg bereits im Gange ist. Und dann hat er das ja weltweit viral gegangene Video mit Baerbocks Spruch abgespielt. Und danach schmunzelt er und sagt, she's a jerk. Das Wort Jerk bedeutet ins Deutsche übersetzt Trottel oder ich habe mal nachgeschaut, es gibt ja noch andere Begriffe, zum Beispiel Idiotin. Und Andreas, das sind natürlich alles so Dinge, die sich, wenn es in einer der am meisten gesehenen Sendungen ausgestrahlt wird, in den Köpfen der Zuschauer Amerikas festsetzen. Und seine Sendung wird auch weltweit geguckt. Das heißt, das trägt ja alles weiter dazu bei, dass die Reputation Deutschlands schwer leidet.
Also wenn man die letzten Jahrzehnte gesehen hat unter der Merkel-Regierung, wie Deutschland sich schon blamiert hatte, alleine mit diesen Aussagen, wir schaffen das und nichts wurde geschafft. Dass also permanent Aussagen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden. Dass wir Ministerposten hatten von Menschen, wo ich manchmal nur gesagt hatte, wie ist das möglich? Wie kann das Niveau noch unterschritten werden? Auch im Außenministerium. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nochmal unterschritten worden durch Frau Baerbock. Und man fragt sich, wie tief wir uns mittlerweile in den Morast schon einbuddeln, damit wir überhaupt noch auf Augenhöhe kommen.
Ja, und Tucker sagt weiter, um das Vorgehen der NATO und unserer wörtlich Idiotenklassen in der Ukraine zu kritisieren, die gerade Zweiter Weltkrieg spiele. Im Übrigen sei es schon lange her, dass die deutschen Panzer in die Ukraine geschickt haben, die Deutschen, und sagt er sarkastisch, und das habe ja dann auch nicht gut geendet. Das heißt, da schlägt einem auch immer wieder die Geschichte ins Genick.
Ja, und das ist ganz logisch, dass die einen ins Genick schlägt. Ich meine, Deutschland hatte ja eigentlich den sensibelsten Part der Geschichte in ganz Europa. Und genau, ich meine, wir sehen das ja auch an dem zögerlichen Verhalten, was Herr Scholz da an den Tag legt. Wobei man bei Herrn Scholz immer sehr vorsichtig sein muss, weil er versucht, sich nie festzulegen. Wie du immer sagst, das ist ungefähr so, als ob man einen Pudding an die Wand nageln will. Das geht irgendwie nicht so richtig. Aber wir sehen hier, wie leichtfertig hier mit der Geschichte Deutschlands umgegangen wird. Interessanterweise von einer Regierung, die sich den Kampf gegen rechts im Prinzip stellt und selbst Tendenzen hat, die weit ultrarechts einzuordnen sind aus meiner Sicht.
Deine Sicht, Herr Popp. Ja, genau. Du, lass uns mal jetzt in einen hochinteressanten Beitrag bei Welt Online gehen. Da haben wir beide gestaunt. Die Welt hat gestern einen Artikel veröffentlicht, geschrieben höchst selbst von dem Brüsseler Korrespondenten der Welt. Der Mann heißt Christoph Schilz. Und die provokante und politisch total unkorrekte Überschrift lautet: Warum es fast ausgeschlossen ist, dass die Ukraine noch siegt. Andreas, findest du nicht, dass die Welt damit eine rote Linie überschreitet? Die rote Linie der Hofmedien, denn die systemkritischen Gedanken werden ja seit langem klar zensiert. Und ich bin sicher, wenn diese Überschrift alleine bei Herrn Melnyk auf den Tisch kommt, dass der etwas ungehalten reagieren könnte.
Ich glaube, er steht schon ungehalten auf, egal was in den Zeitungen steht, aber das gibt noch mal einen zusätzlichen Push. Das kann schon sein, ja. Dieser Artikel hier der Welt ist aus meiner Sicht sehr sauber recherchiert und könnte auch ein wichtiger Hinweis sein, so hart er formuliert ist, hier auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, nämlich die Lage der Ukraine und den Konflikt mit Russland eventuell sogar neu zu bewerten. Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, wie er das überhaupt machen durfte, so etwas schreiben. Okay, wir sollten uns bei all diesen Diskussionen übrigens, das ist vielleicht nochmal wichtig von meiner Seite her, stets vor Augen halten, dass diese Situation, die wir derzeit haben, durchaus an die Kuba-Krise 1962 erinnert. Damals hatten die Russen auf Kuba ja Waffensysteme gegen USA errichtet, als Reaktion zu den Waffensystemen der USA gegen Russland, die man damals in Italien und der Türkei aufgebaut hatte. Das ist auch wichtig. Und die Reaktion von John F. Kennedy damals, die waren der damalige US-Präsident, eindeutig. Und er drohte nach dem Überschreiten dieser roten Linie wegen der Gefahr für die USA einen Atomschlag ohne Rücksicht auf Verluste der gesamten Menschheit. Das ist ein sehr interessantes Thema, was da noch hintersteht. Auch dieses Hintergrundwissen ist aus meiner Sicht sehr wichtig, wenn wir die heutigen Reaktionen Russlands aufgrund der massiven Bewaffnung Europas überhaupt analysieren wollen, was hier ja stattfindet. Denn diese Waffen richten sich ja gegen Russland, Atomwaffen inklusive.
Ja, ist zwar wichtig, was du hier gesagt hast, aber es war nicht wirklich die direkte Antwort auf meine Frage, ob die Welt in der heutigen Situation gegen die Propaganda der Hofmedien verstößt.
Sorry, ich komme drauf zurück. Der Weltkorrespondent schreibt hier sehr deutlich, so bitter es ist, ein Sieg der Ukraine wird täglich unwahrscheinlicher. Kiews Armee gehen die Leute und Material aus. Der Feind stellt sich besser ein und verfügt über gewaltigen Nachschub. So seine ganz klaren Worte. Und das sind ja alles Fakten. Und aus diesem Grunde, denke ich, muss er sie auch veröffentlichen können. Und so kommt es natürlich auch, dass westliche Diplomaten nun immer häufiger von einem Waffenstillstand sprechen, also zumindest hinter den Kulissen, das höre ich immer wieder. Noch bis vor kurzem verbreitete die Ukraine ja über ihren Chef des Geheimdienstes, Kyrylo Budanov heißt er, einen Optimismus und man verkündete eine bevorstehende große Freude und einen Sieg über die Russen.
Ja, das ist die Schilderung von Schilz, der ja als Brüsseler Korrespondent auch wirklich am Nabel der Zeit sitzt. Denn gerade in Brüssel werden natürlich viele Gemeinschaftssanktionen und Aktionen getroffen.
Ja, und er spricht wahrscheinlich dann eben halt auch aus seinen Möglichkeiten, dort hinter die Kulissen zu gucken, ganz deutlich davon, dass es nahezu ausgeschlossen ist, man achte auf die Worte, dass die Ukraine als Sieger aus diesem Krieg hervorgehen wird. Ich meine, was sind das für Worte? Ein Sieg würde ja nach eigenen Angaben oder Vorgaben des Präsidenten Selenskyj bedeuten, dass die Ukraine alle besetzten Gebiete, also auch die Krim, dann zurückerobert. Das ist ja deren ganz klares Ziel.
Ja, die Krim, das ist ja sowieso der ständige Zankapfel. Einige sagen, sie wurde annektiert, andere sagen, ja, die Bewohner wollten ja auch den Anschluss an Russland im Rahmen einer Sezession zum Beispiel. Aber es bleibt die Frage, ob man so pauschal wirkend eine gewisse Aussichtslosigkeit der Ukraine interpretieren kann. Wohlgemerkt, ich wiederhole, von der Welt, vom Springer Verlag.
Tja, und dieser Weltkorrespondent, der analysiert hier auch ziemlich genau. Er stellt zum Beispiel erst einmal fest, dass etwa 18% des ukrainischen Territoriums, und das ist ja fast alles am Schwarzen Meer übrigens, es ist also strategisch wichtig, dass dieser Teil derzeit von Russland besetzt wird. Und dieser Wert, der dürfte künftig eher steigen als sinken. Also er fügt dann also politisch korrekt wie möglich dann noch ein Leider dazu, aber ich denke mal, das muss er machen.
Ja, und was nennt er als Gründe für den absehbaren Erfolg Russlands?
Ja, man spürt in den Debatten der vergangenen Wochen, dass die NATO-Verbündeten langsam Angst vor einem Überschwappen des Krieges auf das gesamte NATO-Gebiet bekommen haben. Und das ist wirklich schwierig. Und diese Angst ist offenbar größer als die vor territoriale Eroberung Russlands in der Ukraine. Davon sind natürlich die Europäer nicht so betroffen insgesamt. Und der Westen unterstützt die Ukraine darum auch nur so weit, laut dem Weltartikel steht es so, dass sie nicht sofort kapitulieren muss, aber mehr auch nicht.
Was für ein merkwürdiges, gefährliches Spiel. Jetzt lesen wir in dem Artikel auch, dass Russland bisher 60-70% der kritischen Infrastruktur in der Ukraine bereits zerstört hat.
So soll es sein. Und die Ukraine wird immer weniger in der Lage sein, diese zerstörte Infrastruktur auch zu reparieren. Das Material dafür wird übrigens immer knapper und interessanterweise müsste es aus Russland geliefert werden, weil dort sind die Materialien. Denken wir an seltene Erden und so weiter. Das ist für viele Bereiche wichtig. Ohne ausreichende Energie übrigens wird die Versorgung der Menschen außerdem zunehmend auch schwieriger. Und zudem braucht die ukrainische Rüstungsindustrie natürlich jetzt auch dringend Strom, der ja auch nicht fließt.
Ja, weswegen ja Aufrufe jetzt für den Winter laut geworden sind, dass die Ukrainer nach Deutschland und Polen übersiedeln sollen, weil da mehr Strom sei. Ja, und dieser Artikel ist wirklich sehr interessant, aufschlussreich, viele Informationen, die man so vielleicht auch gar nicht in anderen Medien geballt findet. Da heißt es, dass Russlands Militär auch offenbar über extrem große Ressourcen an Waffen verfügt, die den teilweise überlegenen westlichen Präzisionswaffen gegenüberstehen. Und das gilt vor allem im Panzerbereich. Und jetzt kann man sich mal festhalten, Russland dürfte den Aussagen von Christoph Schilz zufolge demnächst laut der Londoner Denkfabrik International Institute for Strategic Studies über 4000 einsetzbare Panzer verfügen. Eine erdrückende Masse, schreibt Schilz, die nicht nur ein großes Risiko für die westlichen Leopardpanzer darstellt, sondern Russland auch jederzeit in die Lage versetzt, in die Offensive zu gehen.
Ja, und dass diese Zusammenhänge jetzt so offen im Mainstream dargestellt werden, Klammer auf, dürfen, Klammer zu, möchte ich mal so sagen. Das ist schon eine neue Zeitqualität bei der Berichterstattung. Also der Ukraine gehen also mit zunehmender Dauer des Krieges auch die Soldaten aus, nicht nur die Mittel. Wir reden hier über Menschen übrigens, das fällt einem wirklich schwer. Also die Welt schreibt dazu, ich zitiere mal ganz kurz, das ist mir sehr wichtig, dass ich da nicht meine eigenen Worte für nutze. Man befindet sich bereits, je nach Betrachtung, mindestens in der 8. Mobilisierungswelle. Mittlerweile werden Männer, also aus der Ukraine, über 60 Jahren an die Front geschickt, also quasi wirklich die alten weißen Männer. Dagegen wird Russland in Kürze 200.000 frische Kräfte aufbieten. Angeblich könnten im Sommer sogar noch bis zu 500.000 weitere Soldaten folgen. Moskau hat ein Mobilisierungspotenzial von rund 30 Millionen Personen. Zitat Ende.
Unfassbar. Unfassbare Zahlen. Und wir werden uns gleich auch noch ein bisschen den wirtschaftlichen Zahlen zuwenden in einem anderen Artikel, der von Gabor Steingart gerade bei Focus veröffentlicht wurde, der nämlich in eine ähnliche Kerbe schlägt. Man kann wirklich sagen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, es scheint eine neue Zeitqualität in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg zu beginnen. Also bei Christoph Schilz von der Welt heißt es, Russland dürfte nach all diesen Bewertungen nicht nur als militärischer Sieger mit territorialen Gewinnen aus diesem Krieg hervorgehen, sondern auch als politischer Sieger. Allein eine wirtschaftliche Erholung der Ukraine wird nach Einschätzung des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche signifikant schwieriger werden, als der Nationale Rat für den Wiederaufbau der Ukraine prognostiziert.
Naja, und es geht natürlich noch weiter. Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO dürfte nach einem Waffenstillstand, so wie es sich hier gerade aus dem Bericht ableiten lässt, oder Friedensverhandlungen, die dann eben stattfinden, auf unabsehbare Zeit ebenfalls ausgeschlossen sein. Das ist ja das Gegenteil von dem, was dort in der Ukraine im Staatsapparat dort verkündet wird. Das Gleiche gilt übrigens auch für einen EU-Beitritt der Ukraine.
Ja, und während sich der Westen, wir gucken uns Kanzler Scholz an, immer wieder windet, das ist ja das, was ihm vorgeworfen wird, das eigene Versprechen einzuhalten, oder hier wird er wörtlich zitiert, alles in unserer Macht Stehende für die Ukraine zu tun, sagt Schilz, verliert Kiew Zeit, um endlich aus dem Stellungskrieg herauszukommen und in die Offensive zu gehen.
Ja, die Wortwahl zeigt schon, wie er versucht, dann eben halt auch immer wieder den Mainstream zu befriedigen. Tja, und diese Zeit natürlich, die jetzt den Russen zur Verfügung steht, die wird genutzt. Und zwar laut Welt, um sich dann einzugraben, Minenfelder anzulegen, neue Stellungen auszubauen, frische Reservekräfte und neues Kriegsgerät nachzuschieben, um dann im Frühjahr besser gerüstet zu sein für den Angriff und auch für die Verteidigung. Also die Ukraine scheint auch nicht in der Lage zu sein, zurzeit erfolgreiche Gegenoffensiven, zum Beispiel bei der Stadt Kremina und vor allem bei diesem Saporischschja zu starten, um die russischen Truppen auf der Krim von der Versorgung abzuschneiden.
Also man sollte immer wiederholen, wir haben es zwar schon jetzt zigmal getan, aber liebe Kollegen aus den Hofmedien, die ihr jetzt wieder mit langen Ohren da sitzt und euch empört, was Hermann und Pop sich hier erlauben, wir zitieren hier die ganze Zeit aus einem Artikel von Welt Online, geschrieben vom Brüsseler Korrespondenten Christoph Schilz.
Und was man da dann zusammenfassen kann, ist ungefähr so, also Kiew läuft gerade die Zeit davon und der Westen schaut eigentlich nur zu. Aus Angst vor dem Überschreiten roter Linien, die Russlands Präsident Putin übrigens gesetzt hat. Also da tun Europa und die USA auch nichts dafür, diese russische Satellitenkommunikation zum Beispiel zu stören, was die Angriffsmöglichkeiten Moskaus ja massiv beeinträchtigen würde. Da gehen sie auch nicht ran, das spricht ja Bände. Auch wenn der Weltkorrespondent in seinem Artikel einen ziemlich genialen und schweren Eiertanz hinlegt, um die Lage zu beschreiben, werden die Zusammenhänge doch ziemlich deutlich. Dann nützt es auch nichts, wenn er pflichtgemäß dann resümiert, indem er sagt, dass die internationale Gemeinschaft zwar sehr viel zur Unterstützung der Ukraine leistet, man muss diese tragischen Tötungsinvestitionen ja immer als Unterstützung bezeichnen. Das finde ich immer gewaltig. Weshalb er auch deutlich macht, dass diese Waffenlieferungen noch viel zu wenig sind, damit Kiew seinen berechtigten Anspruch auf territoriale Integrität durchsetzen kann.
Ja, man hört ja in westlichen Diplomatenkreisen immer häufiger von einer Angst, einer Eskalation. Also man ist in Sorge vor Kriegsmüdigkeit der demokratischen Gesellschaften. Es geht um die Hoffnung auf einen baldigen Waffenstillstand. Ja, und genau auf diesen schnellen Waffenstillstand könnte das Engagement des Westens mittlerweile hinauslaufen. Aber erstmal hinter den Kulissen.
Man hat ja Erfahrung, wir dürfen das nicht vergessen, was in Afghanistan oder Syrien vor gar nicht allzu langer Zeit passierte. Die westlichen Armeen haben sich nicht irgendwie kontrolliert zurückgezogen, sondern sind regelrecht aus den Angriffsgebieten vertrieben worden und geflüchtet. Und die Erfahrungen sind bitter, wenn man erkennen muss, dass die sogenannte Weltmacht USA zurzeit auf viele Menschen und Experten wie ein Auslaufmodell wirkt.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja, es ist, vielen Dank hier, dass wir das mal gemeinsam durcharbeiten konnten, Andreas. Es ist trotzdem schwer erschütternd, wie viele Menschen auf allen Seiten in der Ukraine sterben müssen. Und während die Strategen warm und trocken in ihren Thinktanks über neue Strategien wie bei einem Monopoly-Spiel nachdenken und die Schicksale der vielen Opfer damit besiegelt werden. Und ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo erkennbar mehr oder weniger alles, was in der Welt schiefhängt, an diesem Ukraine-Krieg ja aufgehängt wird. Man kommt ja überhaupt nicht raus aus den Fragen, warum keine Verhandlungen? Warum schon seit Monaten keine Verhandlungen? Warum die schweren Waffenlieferungen? Warum geht es kaum um das Schicksal der Menschen, jedenfalls bei den Kriegsstrategen? Warum wird das weiter künstlich erhalten, diese Kriegssituation, obwohl offenbar hinter den Kulissen längst klar ist, dass der Krieg vielleicht gar nicht mehr zu gewinnen ist, wenn man überhaupt von einem Gewinn sprechen kann, wenn es um Krieg geht. Andreas, auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt, nehmen wir nur Deutschland, was alles aufgrund des Krieges in der Ukraine gesellschaftlich umgestellt wurde, wirtschaftlich umgestellt wurde, was die Kosten angeht, alles eklatant in die Höhe gegangen ist. Da fragt man sich, wo ist die Stimme der Vernunft? Wo ist die Macht, die eingreift und dem Ganzen ein Ende setzt?
Naja, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Man geht so bis an die Grenzen ran. Man kalkuliert einen Krieg in einem eh schon gebeutelten Land von Seiten der Großmächte und lässt die sich da mehr oder weniger gegenseitig töten. Das ist unfassbar, das Ganze. Damit aber kann man natürlich zum Beispiel Europa in eine permanente tiefe Angst reinbringen, weil sie Angst haben. Und diese Angst ist natürlich ein brillantes Ablenkungsmanöver nach der vorherigen Angst, nämlich dieser Coronaviren, dass sie alle sterben müssten. Jetzt haben sie Angst vor der Atombombe. Vor 2 Jahren hatten sie alle Angst vor dem Virus. Und damit kann man sie natürlich steuern. Und man muss hier natürlich sehr genau jonglieren, dass man nicht überzieht, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommt, sondern man will mehr oder weniger den europäischen Standort ausschalten. Das ist genau aus meiner Sicht die Agenda und die zeichnet sich immer deutlicher ab. Und die davon partizipieren, sind diejenigen, die dieser neuen multipolaren Weltordnung zustreben. Und das ist eben halt der Unterschied. Arbeiten die wirklich alles zusammen, ist alle zusammen. Das wird ja auch oft behauptet. Aber wir dürfen nie vergessen, es gibt keine einheitliche Linie bei den entsprechenden Regierungen, sondern sehr unterschiedliche Linien, unterschiedliche Strömungen und auch Zuständigkeiten, gerade im Rahmen von föderalen Strukturen.
So, und damit sind wir beim nächsten Mainstream-Artikel, Hofberichterstatter sozusagen. Wir sprechen vom Fokus. Und hier hat wieder einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, immer noch im Mainstream, aber immer mit kritischer Stimme, Gabor Steingart, einen Gastbeitrag geschrieben. Überschrift: Der Westen will Putin ökonomisch in die Knie zwingen und scheitert grandios. Ja, und da heißt es: Nach dem Einmarsch in der Ukraine hat der Westen seinen langjährigen Handelspartner Russland mit Sanktionen überzogen. Doch diese treffen die russische Wirtschaft offenbar weit weniger hart als angenommen. Laut IWF wird Russland auf absehbare Zeit sogar schneller wachsen als Deutschland. Und hier wird Adam Smith zitiert. Der hat nämlich, also da heißt es in einem Zitat von ihm: Die stärkste Kraft im Kapitalismus geht nicht von den Absichten der Marktteilnehmer aus, sondern von der Tatsache, dass Angebot und Nachfrage auf geheimnisvolle Art zueinander finden. Die unsichtbare Hand war eine seiner wichtigsten Metaphern für die hier wirkende Urgewalt. Und wer ist Adam Smith? Das ist ein britischer Moralphilosoph, der hier bemüht wird. Und Steingart sagt, wir wissen jetzt nicht, ob Wladimir Putin die Werke liest von Smith, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass die unsichtbare Hand ihm wertvolle Dienste leistet. Westliches Angebot und russische Nachfrage finden auch in Zeiten der Sanktionsregimes zueinander. In Russland wird konsumiert und nicht kollabiert, sowie umgekehrt die russischen Rohstoffe auf verschlungenen Pfaden zur Kundschaft gelangen. Und dann heißt es, hier kommen jetzt die 5 verstörenden Fakten, die es gemäß der westlichen Handelsbarrieren gar nicht geben dürfte. Punkt 1, russisches Finanzsystem ist nicht zusammengebrochen. Andreas.
Ich finde es gut, dass er hier Adam Smith mit reinbringt. Er ist nicht nur Moralphilosoph, sondern in erster Linie ein historischer, ökonomischer Analyst, der also die gesamten Wirtschaftssysteme aus seiner Zeit schon hervorragend aufgebaut wird und genannt wird, teilweise mit Mises und Hayek und so weiter. Auch das ist wichtig. Aber die Moralphilosophie spielt auch eine Rolle. Also zu dem Thema zurück. Das russische Finanzsystem, das man kurz nach Kriegsbeginn vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT abgeschnitten hatte, das hat man ja gemacht, ist nicht zusammengebrochen, so wie man es vorhatte, dass man sagte, ab sofort gehen überhaupt keine internationalen Überweisungen mehr, sondern im Verlauf des Krieges wurde der Dollar gegenüber dem Rubel sogar schwächer und die russische Währung notiert derzeit rund knapp 10% über dem Vorkriegsniveau. Und Grund für diese Stabilität ist es, dass die russische Leistungsbilanz trotz der verordneten Abschottung steigt und einen Überschuss vorweisen kann. Also die Wirtschaft steigt. Die Exporte übertreffen die Importe, was die USA nicht von sich behaupten können. Die sind ja genau auf der anderen Liga unterwegs. Das liegt auch an den Energiepreisen, die der Westen durch seine Boykottbeschlüsse jetzt in den Himmel geschickt hat.
Ja, also wir gehen hier den Artikel von Gabor Steingart durch. Andreas bringt da natürlich immer viele seiner eigenen Gedanken mit hinein. Aber es ist wichtig, mal zu schauen, wie wird das jetzt dann auch dargestellt werden. Andreas, zum Beispiel dieses SWIFT-System. Ich kann mich erinnern, als diese Sanktionen erlassen wurden, da kam immer noch einer drauf und noch eine Bank mehr und die Sberbank mittendrin und so weiter. Und da hattest du damals schon gesagt, das wird den Zweck verfehlen.
Naja, die Situation ist, SWIFT ist ja im Prinzip eine Architektur, mit der man auf einfachem Wege weltweit standardisiert Gelder von A nach B transferieren kann. Das ist das, was hintersteht. Und in dem Moment, wenn man SWIFT von SWIFT jemanden ausschließt, dann ist er quasi vom Handel ausgeschlossen. Was wir aber feststellen, und das ist auch das, was Adam Smith auszeichnet, Krisen sind Herausforderungen. Und diese Herausforderungen führen dazu, dass man dann alternative Modelle baut. Und das haben ja China und Russland gemeinsam schon gemacht. Und bei denen läuft die Wirtschaft natürlich entsprechend richtig gut. Wir sehen hier, dass die Wirtschaft sich findet, immer wieder findet. Man kann von staatlicher Seite durch solche Entscheidungen oder Sanktionen einfach nicht eine Ökonomie ausschalten, weil die Handelnden auf allen Seiten, auch die, die zu der sanktionierenden Seite gehören, natürlich dadurch Verluste haben und sie von sich aus auch gewillt sind, den Kontakt zu dem Sanktionierten zu halten. Man sucht auf allen Seiten der Vertragspartner in der Wirtschaft Umgehungstatbestände, um diese Sanktionen zu umgehen. Das ist eine ganz eindeutige Geschichte.
Ja, und das hast du immer gesagt. Viele deiner Wegbegleiter, die ähnlich kritisch die Dinge beleuchten, haben das auch gesagt. Wenn aber dann solche Sanktionen erlassen werden, müssten nicht diejenigen, die da in Brüssel hocken und das Ganze ausbaldowern, solche Dinge eigentlich auch im Vorhinein erkennen können?
Nein, das können sie nicht, weil das natürlich mehr oder weniger vom grünen Tisch läuft. Das sind keine Sachverständigen, die wissen, wie Wirtschaft läuft, sondern das sind Leute, die irgendwelche Copy- und Paste-Systeme gelernt haben. Die russische Volkswirtschaft erlebte ja am Anfang auch eine kleine Delle, das muss man ganz klar sagen. Aber mittlerweile geht der Internationale Währungsfonds von einem neuen Wachstum von 0,3% aus. Also im Jahr 2024 dürfte das russische Wachstum das deutsche Wachstum deutlich übertreffen. Man muss sich das mal vorstellen. Die Deutschen wollen durch eine Sanktion die Russen kaputt machen und leiden mehr unter diesen Sanktionen, während der Sanktionierte im Prinzip gut dasteht. Das ist doch eine ganz klare Bankrotterklärung. Und der Versuch, das Land, nämlich Russland, ökonomisch in die Knie zu zwingen, ist damit gescheitert. Und das wissen mittlerweile alle. Und ja, Die russische Wirtschaft hat das Jahr 2022 überlebt und steht eigentlich gut da. Denken wir an die BRICS-Staaten, denken wir an die Entwicklung an vielen Kanten, denken wir an die neue Währung, über die diskutiert wird, Chile und Brasilien, die nämlich immer unabhängiger sein wollen von den US-amerikanischen Dollar. Denken wir daran, wie hoch der chinesische und auch damit der russische Einfluss in Südamerika ist. Das merken wir ja immer deutlicher.
Ja, auch ein stellvertretender Finanzminister der Russischen Föderation hat sich zum Thema Wirtschaft geäußert. Sergei Alexaschenko, der wird hier von Steingart zitiert. Und er hat vor einem Monat auf einer Veranstaltung gesagt, dass 2023 ein schwieriges Jahr für die russische Wirtschaft sein werde, aber wörtlich keine Katastrophe, kein Zusammenbruch. Ja, während wir, wenn wir nach Deutschland schauen, da schon etliche, nicht nur Dellen sehen, sondern schon ziemliche Löcher, die zu Gräben werden. Andreas, Punkt 3, den Steingart hier nennt, warum das alles doch nicht so ausgehen wird, wie der Westen sich das wünscht, nämlich Putin ökonomisch in die Knie zu zwingen und dabei grandios scheitern wird, wie er das sagt, ist der Punkt, dass die chinesischen Hersteller jetzt auf den russischen Markt drängen. Und Steingart nennt da auch einige Beispiele.
Ja, und das ist genau das, was jetzt passiert. Die westlichen Produzenten haben ihre Absatzmärkte verloren, weil wir nicht vergessen dürfen, dass Russland das flächenmäßig größte Land der Welt ist und da leben eben halt auch einige Menschen, ich glaube 150 Millionen ungefähr, und die sind natürlich auch Konsumenten. Und China klatscht vor Freude in die Hände und liefert jetzt die Produkte nach Russland, die vorher der Westen zum Beispiel geliefert hat, und damit ist das selber wiederum ein Schuss ins eigene Knie, ganz einfach.
Ja, also Steingart nennt hier zum Beispiel Apple oder Samsung, die sich zu Beginn des Kriegs zwar aus dem russischen Markt zurückgezogen hatten, aber diese Lücken werden inzwischen wieder gefüllt von den chinesischen Herstellern. Und er nennt da auch die Namen Xiaomi, Realme oder Honor.
Naja, Apple und Samsung und andere große Konzerne, die darf man ja auch gar nicht mehr als Unternehmen sehen, sondern das sind ja mehr oder weniger halbpolitische Institutionen, die ja nun auch, wie wir wissen, ganz stark mitmischen im Prinzip in den tatsächlichen Regierungen. Auch bei anderen Waren wie Waschmaschinen oder Industriegütern rücken jetzt die Türkei und vor allem China nach. Das sagten wir schon gerade bereits. Und insgesamt erreichten die chinesischen Exporte nach Russland im Dezember übrigens ein Rekordhoch. Das sind die Weihnachtsgeschäfte wahrscheinlich gewesen, die im Westen fehlen. Und trugen dann dazu bei, den stärkeren Rückgang im Handel mit Europa auszugleichen. Mit anderen Worten, es findet eine natürliche Kompensation statt, wie Adam Smith es beschreibt, indem man nämlich versucht, sich dann mit, ich sag mal, Umgehungstatbeständen über Wasser zu halten. Und das ist wichtig. Also eine Studie zu den Sanktionsfolgen des US-Thinktanks Silverado Policy Accelerator sagte dazu, Smartphones von Firmen wie Apple und Samsung werden weiterhin von Dritten nach Russland geliefert. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass viele Unternehmen, ich glaube, Gabor hat geschrieben, unter 10% aller Unternehmen, die eigentlich auf der Sanktionsseite sind, haben sich nur diesen Sanktionen angeschlossen. Das heißt, über 90% aller Unternehmen, die eigentlich zu den Sanktionsländern gehören, arbeiten immer noch, ob verdeckt oder über Mittelsmänner, immer noch mit Russland zusammen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Sie brauchen das natürlich auch.
Ja, und die ganzen Produkte werden, wie es heißt, von ihren Produktionsstandorten in Asien, manchmal über Europa, über Hongkong oder andere Länder, nach Armenien und Kasachstan geliefert. Und von da ist es ja kein Problem, sie weiterzubekommen. Punkt 4, den Gabor Steingart nennt, europäische Unternehmen weiterhin in Russland aktiv.
Ja, also da gibt es verschiedene Studien, unter anderem von der Universität in St. Gallen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass nicht einmal 9% der EU- und G7-Konzerne ihre Tochterunternehmen in Russland überhaupt aufgelöst haben. Darüber hört man übrigens nichts in den westlichen Medien.
Das ist ja ehrlich gesagt ein ziemliches Ding, wenn wir jetzt das besorgte Gesicht von Frau von der Leyen in Brüssel sehen, wenn gerade wieder neue Sanktionspakete geschnürt werden und wie sie wohl schaden und wie jeder bedroht wird, der in Russland, was tun wir, jetzt sollen gerade die Olympischen Spieler nicht zugelassen werden in Frankreich bei den Sommerspielen. Also das heißt, jeder oder Anna Netrebko soll nicht mehr da und da singen. Ich glaube, es war Wiesbaden. All die Dinge, Andreas. Und wenn du jetzt sagst, oder Steingart schreibt es ja, dass nicht einmal 9% der EU- und G7-Konzerne ihre Tochterunternehmen in Russland überhaupt aufgelöst haben, dann frage ich mich, was soll denn der ganze Zirkus?
Ja, genau. Ja gut, der einzige Zirkus, den wir haben, ist, dass die Deutschen sich dann eben halt die Rohstoffpreise nicht mehr leisten können. Und diese Autoren, die das beschrieben haben von der Universität St. Gallen, die haben also 1404 Konzerne analysiert, welche vor dem Krieg 2405 Tochterunternehmen in Russland betrieben haben. Und nur 120 Konzerne haben der Studie zufolge mindestens eine Niederlassung vor Ort komplett abgeschrieben. Also von 2405 Konzernen waren es 120, die dann mindestens eine Niederlassung abgeschrieben haben. Also 20% der Unternehmen, welche in Russland nach diesen Kriterien noch aktiv sind, kommen nach wie vor aus Deutschland. Also es ist schon wirklich unglaublich.
Ja, die Autoren haben auch ein suffisantes Fazit hinterlassen, das Gabor Steingart hier zitiert, wörtlich. Vielleicht sind sich die westlichen Politiker und Wirtschaftsführer nicht so einig, was die Vorzüge der Entkopplung angeht. Ja, ich muss mich zwischendurch mal entschuldigen, weil wir beide hier rumhusten. Ja. Aber wir sind auf dem Weg. Macht euch keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. Durch Huflattich unter anderem, der wirklich beruhigt. Letzter Punkt, den Gabor Steingart hier nennt, warum der Westen sich gerade voll ins Knie schießt. Russland exportiert Öl und Gas.
Ja. Die Welt ist natürlich weiterhin an den russischen Rohstoffen interessiert, die ja wirklich extrem reichlich dort eben schlummern und im Boden, in dem Gefrorenen. Also kaum hatte der Westen seine Öl- und Gasbezüge eingestellt, da sprangen neue Abnehmer sofort ein. Wir haben gesprochen auch über Indien und die Umgehungstatbestände auch dort. Dies bestätigt also auch eine neue Recherche von Bloomberg, also nicht jetzt irgendeiner russischen Organisation, sondern Bloomberg sitzt in New York. Laut dem Nachrichtenportal fließen rund 2,5 Millionen Barrel Öl pro Tag an die Türkei, China, Indien und viele afrikanische Staaten. Nach Europa kommt trotz der Sanktionen nicht ohne russisches Gas aus. Auch Europa kommt natürlich nicht aus. Länder wie Frankreich, Belgien, die Niederlande und Spanien erhalten laut der Lobbyvereinigung Zukunft Gas, so heißt sie, immer noch russisches LNG-Gas. Über diesen Umweg wird dann auch Deutschland weiterhin mit russischem Flüssiggas beliefert, wenn auch mit reduzierter Dosis.
Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Deutschland längst dann auch Lieferungen aus den USA bekommt zu doppelt und dreifach hohen Preisen mit neuen Abhängigkeiten. Darüber hatte Steingart neulich ja auch schon einen Artikel geschrieben und er resümiert am Ende. Die unsichtbare Hand des Marktes lässt sich nicht fesseln, wie wir am Beispiel Russlands sehen und aus dem kriminellen Treiben der Menschenhändler, der Drogenbarone und Waffenschieber ohnehin wissen. Fakt ist, die Regierungen bedrucken mit ihren Handelsverboten das amtliche Papier und können oder wollen den Vollzug gar nicht im Detail kontrollieren. Sanktionsregime werden designt, um zu beeindrucken. Den Wähler. Nicht Putin.
1:1, das kann man so unterschreiben. Wir sehen, das ist wirklich ein Eigentor, welches wirklich geschossen wurde und man kann nur noch darüber lächeln.
Ja, und während wir uns alle ein X für ein U vormachen lassen und selber auch kräftig dabei sind, das zu tun, lacht die Weltpresse über uns. Es gibt einen Artikel bei der Neuen Zürcher Zeitung, und da gibt es die Überschrift, Deutschland setzt seinen Ruf aufs Spiel Und die NZZ bzw. der Chefredakteur Erik Guja schreibt: Die Deutsche Bahn, die Bundeswehr haben viel gemeinsam. Beide sind in jämmerlichem Zustand. Beide sind Opfer einer postmodernen Politik, die Deutschland wie ein Entwicklungsland aussehen lässt. Und er schildert, wie es ist, wenn man zum Beispiel in Deutschland mit der Bahn verreisen will heute und wie es mal war. Er sagt, die Bundesrepublik war einmal ein Land, in dem die Züge pünktlich fuhren. Die Verwaltung war preußisch, manchmal obrigkeitsstaatlich, aber meistens effizient. Das war einmal. Und es ist ein spannender Artikel, den er geschrieben hat. Heute sagt er, will man mit dem Zug nach Deutschland reisen, begibt man sich auf einen Hindernisparcours. Aber eigentlich ist dieses Wort noch eine Verharmlosung. Solange der ICE nur eine Stunde Verspätung hat, kann man sich glücklich schätzen. Manche Anschlusszüge verwandeln sich in Geisterzüge. Sie werden angekündigt, treffen aber nie ein. Und steht der Zug? Schneeweiß und beinahe eine überirdische Erscheinung, dann doch irgendwann am Gleis, lautet die Ansage todsicher wegen einer Stellwerkstörung zwischen Basel-Badischer Bahnhof und Freiburg, kann es zu Verspätungen kommen. Und er sagt, die Deutsche Bahn schätzt die Möglichkeitsform, so behalten ihre Passagiere einen Rest an Hoffnung. Das ist nur ein Ausschnitt aus einem Artikel. Es gibt viele Artikel weltweit im Moment, die sich mit dem jämmerlichen Zustand Deutschlands beschäftigen. Und alles wird von Berlin aus oder so gut wie alles entweder auf die Mikrobe oder eben auf diesen völlig unsinnigen Ukraine-Krieg geschoben. Andreas, und damit kann man wirklich sagen, wir sind in der Welt der Verwirrung angekommen und können wirklich nur jeder Einzelne versuchen, das zu tun, um aus der Verwirrung rauszukommen, was uns möglich ist, nämlich beten und uns selber zu versuchen, zu guten Menschen, zu ordentlichen Menschen zu entwickeln, um das irgendwie hier durchzustehen.
Ja, was erwarten wir bei dem Personal in Berlin, als dass die Welt über uns lacht? Unsere preußischen Vorfahren, die sich übrigens mit dem Thema der freien Marktwirtschaft, übrigens auch mit dem Liberalismus, mit der echten Freiheit auseinandergesetzt haben, sie werden immer so dargestellt, als wären es irgendwelche Pickelhaubenträger. So stellt man sich den Preußen vor, der mehr oder weniger nur mit seinem gestärkten Hemd, also wie ein Beamter agiert. Genau das Gegenteil war der Fall. Wer sich da mal mit auseinandersetzt, wie Wirtschaft funktioniert, nämlich Freiheit und Klarheit und Struktur und Pünktlichkeit sind kein Widerspruch. Und unsere Vorfahren, die werden sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn sie wissen, dass wir heute einen Herrn Habeck als Bundeswirtschaftsminister haben. Das hätte man sich vor 200 Jahren nicht mal in Albträumen vorstellen können, denn wirklich eine gewisse Kompetenz ist eigentlich immer nötig gewesen.
Also Herr Popp, so kannst du das jetzt auch nicht sehen, dass du jetzt, Herr Habeck, naja gut. Also wir werden über diese Missstände in Germany, in der ganzen Welt weiter berichten. Trotzdem immer wieder ganz wichtig, wir müssen versuchen, in unserer eigenen Kraft zu bleiben. Und es gibt nur wenig gute Rezepte dafür, zum Beispiel rausgehen, einen Arm, einen Baum umarmen, aber eben auch uns mit dem Licht verbinden und selber an unserer Entwicklung arbeiten. Nicht wahr?
Wir arbeiten beide gemeinsam dran. Euch alles, alles Liebe.
Ich an deiner Entwicklung und du an meiner.
Genau so hatte ich es gemeint, genau.